wunderschönen guten Morgen miteinander. Herzlich willkommen hier in Bern. Schön, wieder mal bei euch zu sein und Wort Gottes Gemeinschaft haben mit euch. Und ich wünsche euch einfach des Herrn reichen Segen für den Morgen. Und bevor ich beginne, möchte ich auch noch mal beten. Treuer Gott und Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für die Morgenstunde in Bern und dass du selber da bist und dass du selber segnest und hilfst und wohltust und zu unseren Herzen redest. Und lass es auch mir gelingen in der Verkündigung von deiner Wahrheit, dass ich es so mache, wie es dir entspricht, wie es dir Ehre gibt. Dafür wollen wir dir von ganzem Herzen danken. Amen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann schlagt bitte auf Römer Kapitel 12, Verse 9 bis 13. Römer Kapitel 12, Vers 9 bis 13, das ist der Predigtext von heute Morgen. Da heißt es, die Liebe sei ungeheuchelt, hasst das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander, in der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Im Eifer lasst nicht nach, seid brennend im Geist, dient dem Herrn, seid fröhlich in Hoffnung, in Bedrängnis haltet stand, seid beharrlich im Gebet, nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, übt willig Gastfreundschaft. Ja, das sind 13 fast staccatoartige Aufforderungen von Paulus hier, eine Aneinanderreihung von Aufforderungen, von Befehlen, gerade genug für eine Predigt bei euch in Bern. Die Verse 9 bis 13, dieser Abschnitt, bilden im Urtext, im Griechischen, allerdings nur einen einzigen zusammenhängenden Satz. Und es ist wohl eine der kompaktesten und prägnantesten Sammlungen von praktischen Anweisungen des Apostel Paulus für unser Christenleben. Und jedes Einzelne könnte eigentlich als eigenständige Predigt dienen. So zentral und auch so wichtig sind die Aussagen. Auf den ersten Blick scheinen sie aber wenig miteinander zu tun zu haben. Und doch folgen sie, wenn wir das genau betrachten, was wir jetzt miteinander in der nächsten 2-3 Stunden tun werden, werden wir dann das erkennen. Es ist ein roter Faden und ein kontinuierlicher Aufbau, einfach inspiriertes Wort Gottes. Der Ausgangspunkt ist ungeheuchelte Liebe. Und deshalb habe ich auch diese Botschaft genannt, ungeheuchelte Liebe. Ich weiß nicht, ob sie bei euch bekannt ist, diese sehr wortgetreue Bibelübersetzung von Herbert Janssen und Thomas Jettel, vielleicht dem einen oder anderen bekannt. Sie hat das besondere Merkmal, dass sie sowohl der griechischen Grammatik als auch der Satzstruktur eben sehr konsequent folgt. Wir haben in unseren heutigen Bibelübersetzungen ist manches sprachlich ein wenig ausgeglichen, dass es einfacher ist zum Lesen. Da gibt es ganz moderne Übersetzungen, die sind zwar, geben dem Leser keine großen textlichen oder Schwierigkeiten, aber die sind so ausnivelliert, dass man eben die Schönheit des Textes und die Absicht des Schreibers eben viel weniger erkennt. Und in manchen Übersetzungen sind hier viele, ist dieser eine Satz in viele Sätze aufgeteilt, was sprachlich vielleicht Sinn macht, aber eben nicht ganz im Sinn vom Erfinder ist. Und Herbert Janssen und Thomas Jetzel, sie fangen dann eben Römer 12, Vers 9 wie folgt an: Die Liebe sei ungeheuchelt, dabei seid solche, die das Böse verabscheuen, dem Guten anhangen, in der Bruderliebe einander zugetan sind und so weiter. Also das Grundprinzip ist ungeheuchelte Liebe. Also eure Liebe zueinander sei ungeheuchelt. Und darin, eben in ungeheuchelter Liebe, beziehungsweise eure ungeheuchelte Liebe, sie zeigt sich eben dann darin, dass ihr solche seid, die das Böse verabscheuen und so weiter. Liebe, hier im Text dieses griechische Wort Agape, ist also das absolute Grundprinzip unseres Christenlebens. Und diese Agape-Liebe ist eben unendlich mehr als Gefühl, als Sentimentalität oder Mitmenschlichkeit. Für diese anderen Bereiche hat die griechische Sprache andere Worte. Da gibt es die Phileo, die Bruderliebe, dann gibt es den Eros, das ist dann die romantische Zweisamkeit, Liebe. Dann gibt es die Philadelphia, das ist dann die Liebe innerhalb von einer Familie. Aber hier wird Agape angesprochen. Also Agape-Liebe ist diese bewusste Willensentscheidung, sich selbstlos und selbstverleugnend für den anderen hinzugeben. Und das ist eben die größte Liebe, sagt Paulus in 1. Korinther 13. Die Liebe ist das Größte. Nicht irgendeine der vier Lieben, also das Gefühlvolle oder das Bayer oder das Intime oder ich weiß nicht was. Nein, 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 nein. Die hingebende Liebe, das ist das Größte. Und genau diese Liebe wird uns von Paulus im Römerbrief an anderer Stelle definiert, in Römer Kapitel 5, Vers 8. Römer Kapitel 5, Vers 8, dort heißt es: Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Also als nichts in unserem Leben liebenswert war, nichts Anerkennenswertes, als wir überhaupt nichts zu bringen haben, da ist Christus ans Kreuz gegangen, um für mich, für dich zu sterben, damit wir leben können. Das ist eben dieser absolut selbstlose Liebe, die nur für den anderen da ist. Und wenn ein sündiger Mensch diese Wahrheit erkennt und sich zum Herrn bekehrt und im Gegenzug Vergebung erhält und damit für Zeit und Ewigkeit gerettet wird, dann geschieht eben das wunderbare Geschehen, das Paulus ebenfalls in Römerbrief, ebenfalls in Kapitel 5, aber Vers 5 beschreibt. Denn da heißt es, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Herrlich. Also diese Liebe, wo Christus gelebt hat, für dich und für mich ausgelebt, ja ausgekostet bis zum Tod am Kreuz, dieselbe Liebe, die kommt in mein Leben, wenn ich mich zum Herrn bekehre. Und das ist gewaltig. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen. Deshalb ist das Gebet: Gib mir mehr Liebe für die Geschwister oder für diese oder andere Situation. Das ist eigentlich nicht nötig, weil die Liebe Gottes ist ausgegossen. Und wenn er was macht, macht das immer richtig, macht das immer vollständig. Aber unser sündiges Denken, unseres Handeln, unser sündiges Streben, das verhindert das. Ich meine, der Pierre, der hat das so wunderbar vorgelesen, vorher aus Psalm 37, mit den richtigen Prioritäten, oder? Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird es wohl machen. Das ist dann die letzte Konsequenz. Aber am Anfang hast du vorgelesen, da heißt es, habe deine Lust am Herrn. So wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Also die richtige Priorität, die richtige Reihenfolge. Vielen Dank für für diesen wertvollen Input, auch sehr passend zu dem, was ich auf dem Herzen habe, euch weiterzugeben. Diese Liebe Gottes, liebe Freunde, diese Liebe Gottes, sie bestätigt Paulus dann an anderer Stelle in Galater 5, nämlich, dass das eine Frucht des Geistes ist, und zwar die allererste. Das ist die erste Frucht des Geistes, ist Liebe, Liebe. Und Paulus ermahnt uns hier nun in unserem Text, in Römer 12, Vers 9, die Liebe sei ungeheuchelt. Anhypokritos auf Griechisch. Und mit Hypokrites, das waren damals Schauspieler gemeint. Im griechischen Drama der Antike trugen sie eine Maske. Vielleicht habt ihr das schon mal so eine Darstellung gesehen von damaliger Zeit. Und das ist eben ein Heuchler, der trägt eine Maske, der zeigt eigentlich nicht sein wahres Gesicht, sondern der spielt irgendetwas vor. Und Paulus verwendet hier dieses Wort. Und wir müssen uns schon fragen, wie ist denn in meinem, in deinem Leben so? Ist es nicht so, dass mancher zu gewissen Zeiten eine Maske trägt? Und etwas nur vortäuscht. Und hier in diesem Textzusammenhang geht es ja um die Liebe, dass man Liebe nur vortäuscht oder vorspielt, vielleicht so ganz edel nach dem Motto, Lächeln war schon immer die schönste Art, dem anderen die Zähne zu zeigen. Denken wir jetzt nicht an den Nächsten, sondern an uns selber. Ja, da kommt gleich die himmlische Bestätigung über die Luft. Lieber Bruder, liebe Schwester, unser persönliches Christenleben und unser Leben auch in der Gemeinde, auch in der Gemeinschaft, darf einfach kein Schauspiel sein, sondern es muss ohne falsch sein. Es muss ohne Schauspielerei, ohne Vortäuschung sein. Sei einfach der, der du bist. Früher oder später wird man sowieso merken. Das ist ja nur ein kurzes Gastspiel in der Schauspielerei. Ja? Kommt alles ans Licht. Beachten wir, wie Jesus Heuchelei definiert. Im Markus-Evangelium, Kapitel 7, Vers 6. Da ist er ja in Gespräch mit den Heuchlern der damaligen Zeit, vor allem den Pharisäern, Sadduzäern und Schriftgelehrten. Und in Markus 7, Vers 6, da sagt er, trefflich hat Jesaja von euch Heuchlern geweissagt, wie geschrieben steht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, doch ihr Herz ist fern von mir. Also ihr seht, letztendlich geht es immer um das Herz. Immer nicht das, was sichtbar ist, was die Leute sehen, was die Leute an mir erkennen oder an dir, sondern es geht letztendlich immer aufs Herz. Ich glaube, Samuel, als er da den David aussuchen muss, ist er ja in der Familie und dann sieht er die stattlichen Brüder und denkt, das ist es, das ist es, das ist es. Und Gott redet dann zu ihm und sagt, nein, den habe ich verworfen. Und eben der Mensch sieht, was vor Augen ist. Ist ja nicht schlecht, wenn wir die Augen aufmachen, oder? Und das eine oder andere sehen und sagen, ja, das gefällt mir, ja, das gefällt mir weniger. Das ist ja normal, das ist unser Mensch. Aber es ist nicht die letzte Entscheidungsgrundlage, liebe Freunde. Das ist, der Mensch sieht, was vor Augen ist. Aber Gott sieht das Herz an. Und ich habe gerade heute Morgen in meiner stillen Zeit gelesen, nach dieses Trostwort, ich glaube, das ist in 1. Korinther 4, wo Paulus sagt, ja, richtet nicht vor der Zeit, weil es kommt die Zeit, da wird dann alles offenbar werden und eben Gott wird dann das Verborgene richten, nicht in dem Sinn mit Gericht, sondern in dem Sinn mit Belohnung. Und so manches ist in unserem Leben verborgen, oder? Das sehen wir tatsächlich nicht, aber der Herr weiß es. Und deshalb habe ich hier schon ein paar Mal erwähnt, ist Sprüche 4, Vers 23 so ein absolut zentraler Satz für dein ganzes Leben. Mehr als alles andere behüte dein Herz. Denn von ihm geht das Leben aus. Also da gilt es ganz fest darüber zu wachen. Was lässest du zu in dein Herz? Und was lässest du zu, dass dein Herz beschwert oder hinwegzieht von der Liebe des Herrn und. Also das ist ganz, ganz zentral. Letztendlich geht es immer ums Herz. Calvin hat einmal gesagt, es ist schwierig auszudrücken, wie raffiniert fast alle Menschen darin sind, eine Liebe vorzutäuschen, die sie in Wirklichkeit nicht besitzen. Und die wohl abscheulichste Form von heuchlerischer, vorgetäuschter Liebe in der Bibel, wo begegnet die uns? Genau, der Judas. Der Judas. Der verräterische Kuss. Und Jesus geht, was er dem Judas sagt, da genau auf seinen Punkt los. Er sagt nämlich, verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss? Ja, was ist der Kuss? Ist doch ein Ausdruck von Zuneigung, von Liebe, von einer Beziehung. Und genau da trifft der Herr Jesus mit seiner Aussage den Punkt. Deine Liebe ist nur geheuchelt. Verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss? Das wäre eigentlich eine Möglichkeit gewesen, dass der Judas merkt. Gelegenheit verpasst. Er hat sich nicht gebeugt. Die Liebe, liebe Freunde, liebe Geschwister, sei ungeheuchelt, also echt, also arglos und selbstlos. Diese Mahnung zur Echtheit, zur ungeheuchelter Liebe, ist übrigens keine richtungslose Emotion. So, ja, man muss einfach Liebe haben für alles und für jeden. Sondern es ist eine zielgerichtete Einstellung und sie durchdringt alle 12 Auswirkungen, die wir jetzt dann miteinander besprechen möchten. Es sind allesamt christliche Tugenden, die von jedem Christen jederzeit auszuleben sind. Und zwar egal, in welchen Umständen du dich befindest oder ob dein persönlicher Lebenswandel, dein Zeugnis sogar von anderen abgelehnt wird. Als erstes sehen wir, dass ungeheuchelte Liebe moralische Auswirkungen hat. Die Liebe sei ungeheuchelt, dabei sei solche, die, ich bin jetzt in Kapitel 12, Vers 9, der zweite Teil im Vers, dabei sei solche, die das Böse verabscheuen. Schlachter sagt, hassen das Böse. Das ist eine moralische Auswirkung. Seht ihr, wenn du Gott von Herzen liebst, dann liebst du auch die Dinge, die er liebt. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass du auch die Dinge hast, die Gott hasst. Was sagt diesbezüglich die Schrift von ihm? Habakuk 1, Vers 13. Deine Augen sind so rein, dass sie das Böse nicht ansehen können. Aber wie ist das mit unseren Augen? Was gucken wir an? Was muten wir unserem inneren Menschen zu, was wir angucken? Das Böse ist Sünde hier in jeglicher Form, die verschmutzt und letztendlich verdirbt. Ungeheuchelte Liebe hat also überhaupt nichts mit Weichlichkeit oder Gutmütigkeit gegenüber dem Bösen zu tun. Verharmlosung von Sünde, von Bösem ist eben geheuchelte Liebe. Echte Liebe nennt deshalb Sünde immer beim Namen. Immer beim Namen. Abwendung vom Bösen führt dann eben zur Hinwendung zum Guten. Also wenn ich mich hier von dieser Blickrichtung abwende und mich hier hinwende, dann zeige ich hier die kalte Schulter. Und wenn du dich von dem Bösen abwendest und Gott zuwendest, ist automatisch das Böse hinter dir. Das ist eine moralische Auswirkung von ungeheuchelter Liebe. Wenn du Gott liebst, dann liebst du auch die Dinge, die er liebt. Weiter heißt es dann, die Liebe sei ungeheuchelt, aber sei solche, die dem Guten anhangen. Schlachter sagt ja auch wieder in einem einzelnen Satzteil, er sagt nur, halte fest am Guten. Das Ausrufezeichen im Text zeigt, es ist ein Imperativ, eine Befehlsform. Das ist nicht Möglichkeit, ja, heute bin ich gut drauf, heute machen wir es mal richtig gut. Nein, immer und jederzeit halte fest an Gutem. Anhangen oder festhalten bedeutet hier vom damaligen Wortsinn eigentlich wörtlich zusammenleimen. Also das sind zwei Materialien, die untrennbar miteinander verlötet sind. Und das ist ein Bild, das wir schon aus dem 1. Mosebuch kennen, von 1. Mose Kapitel 2, 24, wo Gott die Ehe beschreibt, wo er sagt, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seine Frau anhangen und die zwei werden ein Fleisch sein. Das ist eine Einheit, die weit über das Körperliche hinausgeht, die alles beinhaltet und dieses Einssein ist dort vom Hebräischen auch genau dieser Wortbedeutung. Es ist so verlötet von zwei verschiedenen Materialien, dass man den Unterschied in der Schnittstelle, beziehungsweise in der Verbindungsstelle nicht mehr kennt und dass sie absolut untrennbar sind. So hat sich eigentlich Gott die Ehe, diese wunderbare Lebensgemeinschaft gedacht und er hat sie erfunden. Er hat sie erfunden, er weiß, wie sie auch erhalten und gedeihen kann. Anhangen. So sollen wir am Guten anhangen, dass wir wirklich untrennbar einfach mit dem Guten verbunden sind. Wir wollen einfach das Gute denken. Ich will einfach dem Guten nachjagen. Und ich will mich auch über dem Guten freuen. Wir sollen also mit dem Guten so fest und eng verbunden sein, wie das nur irgend möglich ist. Das ist zuallererst natürlich der Herr selbst. Niemand ist gut als Gott allein, sagt Lukas 18, 19. Und dazu gehört natürlich auch, sein gutes Wort zu lieben. Und mit diesem Wort zu leben und in diesem Wort zu forschen, dieses Wort zu lesen, ganz wichtig. Ich meine, wenn du deinem Ehepartner sagst, oh, ich liebe dich so über die Maßen, aber du kümmerst dich überhaupt nicht um sie oder um ihn, da wird er doch sagen, ja, also er sagt das zwar, aber wie zeigt sich das? Und das ist das Gleiche, wenn wir sagen, oh Herr, ich liebe dich von ganzem Herzen und mit dir will ich durch den Tag gehen, aber sein Wort. Das ist den ganzen Tag im Regal oder auf dem Büchertisch oder wo auch immer. Aber nicht bei dir, der geöffnet und dass du es mal liest, am Morgen, am Mittag oder am Abend oder wann auch immer. Dass wir eben schon ein Stück weit geheuchelte Liebe, nicht echte Liebe. Ich meine, wenn ich sage, ich liebe dich, dann meine ich das so und dann müssen dem Taten folgen. Und wenn wir sagen, Herr, ich liebe dich, dann will ich doch wissen, was er unter Liebe versteht. Möchte ich mich von dieser Liebe erfüllen lassen? Von seinem Wort. Also, Liebe bringt es mit sich, das Gute zu festzuhalten, so eng wie nur möglich. Gutes hat Paulus übrigens in Philipper 4, Vers 8 einmal wie folgt definiert. Und das ist eigentlich die Grundlage von positivem Denken. Das hat nicht ein Amerikaner vor ein paar Jahrzehnten erfunden. Das steht schon im Wort Gottes. Philipper 4, Vers 8. Alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Das heißt, dem denkt nach. Das ist positiv. Es sind alles nur positive Eigenschaften. Etwas Gutes, etwas Gerechtes, was rein, liebenswert, wohllautend, irgendeine Tugend, irgendetwas Lobenswertes, darauf seid bedacht. Das ist Positivität pur und zwar vom Heiligen Geist inspiriert im Wort Gottes. Und wäre das eine Beschreibung über dein persönliches Denken Tag für Tag, am Morgen, am Mittag, am Abend, in der Nacht, bevor du einschläfst, wenn du aufwachst? Darüber denket nach, über diese Dinge. Nun, ungeheuchelte Liebe verbindet also fest mit dem Herrn, fest mit seinem Wort und natürlich auch hat Auswirkungen zu unserem Nächsten. Und das ist das Zweite. Hat Auswirkungen auf Gemeinschaft. Die Liebe sei ungeheuchelt, dabei sei solche, die in der Bruderliebe angetan sind. Oder Schlachter sagt, in der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. Bruderliebe, das ist eben auch eine von diesen vier Lieben vom Griechischen her. Das ist die Philadelphia. Ich glaube, bei uns gibt es, glaube ich, im Mikro einen Käse, der heißt Philadelphia, oder? Oder so ein Brotaufstrich, oder? Liebe Freunde. Das ist die Bruderliebe. Also jedes Mal, wenn ich dein Mikro die Philadelphia-Führer holt, dann, ich soll doch den Bruder lieb haben, oder? Liebe Freunde, das ist ein Wort, das in der damaligen Gesellschaft ausschließlich für innerfamiliäre Beziehungen verwendet wurde. Außerhalb der Familie war das völlig unbekannt. Völlig unbekannt. Und Paulus verwendet hier noch ein Synonym. Er sagt nämlich, in der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. Herzlich gegeneinander, Philostorgos, kommt im Neuen Testament nur an dieser Stelle vor und bedeutet genau dasselbe, also innige Liebe zu den Familienangehörigen. Und Paulus zeigt uns jetzt eben, wo das angewendet werden soll, nämlich in der geistlichen Familie, im Miteinander in der Gemeinde. Durch den Heiligen Geist wurden wir alle zusammen in die Familie Gottes hineingeboren und auf diese Weise haben wir alle denselben Vater, wir haben dieselbe Hoffnung, wir haben dieselbe Grundlage und wir haben dasselbe Ziel. Liebe Freunde, wir werden uns in der Ewigkeit alle wiedersehen. Soweit ihr wiedergeboren seid, ist ja klar, nur Wiedergeborene werden das Reich Gottes ererben, Johannes 3. Aber wenn wir als Kinder Gottes wirklich wiedergeboren sind, dann werden wir uns eine Ewigkeit lang Gemeinschaft haben, einander sehen und treffen. Also sollen wir doch am besten jetzt schon gut miteinander auskommen, oder? Bruderliebe, Bruderliebe. Bruderliebe ist also ein ganz besonderes Zeichen von christlicher Gemeinschaft und damit ist aber nicht so plumpe Vertrautheit gemeint, ja, du bist ja ein Lieben und. Nein. Jemand hat einmal gesagt, die christliche Gemeinde stellt keine Anhäufung von Bekannten, ja nicht einmal eine Versammlung von Freunden dar, sondern sie soll eine in Gott gegründete Familie sein. Und wenn du dich auf diese herzliche Zuneigung der Geschwister in der Gemeinde verlassen kannst, dann ist das unglaublich stärkend und unglaublich auch bewahrend. Ungeheuchelte Liebe bringt einem einander ganz nahe und doch mit respektvollem, geheiligtem Abstand. Neben diesen gemeinschaftlichen Auswirkungen erwähnt Paulus noch eine zweite. Aus der innigen Liebe gegenüber den Brüdern und Schwestern in der Gemeinde ergibt es sich wie von selbst, was hier Paulus in Römer 12, 10, der zweite Teil sagt. Die Liebe sei ungeheuchelt, dabei seid solche, Römer 12, Vers 10, die in der Ehrerbietung einer dem anderen mit gutem Beispiel vorangehen. Oder Schlachter sagt hier, in der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Es bedeutet einfach dem Nächsten den ersten Platz zu überlassen. Es bedeutet auch bereitwillig und von Herzen auf sein Recht zu verzichten und dem anderen den Vorrang einzuräumen und dadurch ihm Ehre zu erweisen. Und dadurch wirst auch du für andere, ohne dass du es merkst, ein schönes Beispiel für die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in deinem Herzen, die sich eben auswirkt in der Tat. Bedenken wir, als Christen haben wir keine Rechte, aber wir haben viele Vorrechte und damit verbunden Pflichten. Aber bitte, das geschieht wohlgemerkt nicht aus falscher und fleischlich frommer Demut, sondern, das Prinzip haben wir gesehen, ungeheuchelte Liebe, also echt. Liebe Freunde, dem Ausleben und Vorpreschen des eigenen Egos muss einfach Einhalt geboten werden. Wie viel Not und Schwierigkeit ist doch in der Gemeinde Jesu gerade dadurch entstanden, dass man meint, übergangen worden zu sein. Mich hat wieder niemand gemerkt, wie ich gut geputzt habe, wie ich da fleißig die Bücher aufgeräumt habe, die Stühle gestellt. Ach, die kriegen alle Ehre, da der Pierre macht da super Einleitung und ja, aber ich und so. Oder dass man denkt, dass einem ein geringerer Platz zugewiesen wurde, als ich eigentlich verdient hätte. Oder eigene Vorzüge unberücksichtigt geblieben sind. Wie viel Verbitterung und Neid ist gerade durch solches inneres Nachdenken über das Falsche, über falsche mögliche Behandlungen an einem selber entstanden. Ungeheuchelte Liebe sagt einfach ja. Sie sagt ja, wenn Gott dir einen Platz zugibt. Er sagt ja, wenn einem anderen Ehre zugesprochen wird. Sag ja, wenn deine eigenen Vorzüge unberücksichtigt bleiben. Sag einfach ja zu seinem Leben. Er macht's wohl, liebe Freunde. Er kennt uns, er weiß es. Er weiß alles. Wir wissen nur gerade so viel von einem solchen Spektrum. Und er macht es immer, Psalm 37, Vers 5, er wird es wohl machen, und zwar auf allen Lebensgebieten. Aber ich muss schon sagen, es ist auch nicht immer einfach. Wenn du beiseite gestellt wirst, wenn du nicht die Ehre bekommst, wenn du super Arbeit gemacht hast und man beachtet dich nicht. Ist nicht einfach, oder? Aber da erweist sich unser Christenleben als echt. Und seht ihr, weil es sich eben nicht immer einfach ist, bekommen wir eine kraftvolle Ermutigung zum Dranbleiben. Das ist die dritte kraftvolle Auswirkung von ungeheuchelter Liebe. Im Fleiß nicht säumig seid. Oder Schlachter, im Eifer lasst nicht nach. Der alte Luther, der übersetzt das herrlich, er sagte, seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Also ganz grundsätzlich für den Herrn, wenn du etwas erkennst, was du tun sollst oder was du lassen sollst, dann mach es immer sofort. Die Bibel legt den Fokus immer auf Dringlichkeit, auf jetzt, heute, wenn wir sein Wort verstehen, wenn unser Herz uns trifft, heute sollen wir uns ihm sofort ausliefern. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Also ganz grundsätzlich für den Herrn und dann im Kontext für den Nächsten. Und dieses Handeln, wie gesagt, beinhaltet den Gedanken von Eile und Dringlichkeit. Und auch hier, es geht nicht um fleischliche Bemühungen, sondern um kraftvolle Auswirkungen von der ungeheuchelten Liebe, die Gott in unser Herz ausgegossen hat, die da ist. Auch wenn Lebensumstände schwierig sind, soll dein Eifer in diesem Punkt einfach nicht nachlassen. Liebe Freunde, wir können und dürfen es nicht zulassen, dass wir träge sind. Und wir haben keine Erlaubnis, uns zurückzulegen, zu lehnen, denn das Ziel ist noch nicht erreicht. Steht nirgends, irgendwo in der Bibel einen Hinweis auf Zurücklehnen. Ich kann mich noch erinnern, im ersten WK, Wiederholungskurs in der Schweizer Armee, ich war bei den Genietruppen, ist ja klar, nein. Genietruppen, das sind einfach solche, die da so Brücken bauen und so weiter und so fort. Jedenfalls, am letzten Tag musste man ja alles aufräumen, oder? Und da Ordnung machen. Und dann habe ich da den Platz gewischt hin und her. Und die anderen, die schon mehrere Wiederholungskurse gemacht haben, die haben dann zugeguckt und so weiter und so weiter. Und da glaube ich, ich weiß nicht, wie lange ich da rum hin und her, alle Ecken und so. Jedenfalls habe ich das Gefühl gehabt, so, also jetzt habe ich doch genug gemacht, oder? Und dann habe ich den Besen hingestellt und bin dann hinter das Haus und habe eine Zeitung genommen, ein bisschen gelesen. Dann läuft mir doch tatsächlich einer nach, der mein Zeugnis gehört hat vor der Kompanie, dass ich gläubig bin und so, und sagt mir wirklich wörtlich, wo steht denn in der Bibel, dass du abschleichen darfst? Ja, also, abschleichen ist nicht drin, ne? Ja. Deshalb hat jemand mal gesagt, lieber verbrennen als verrosten. Lieber verbrennen als verrosten. Und das ist eine weitere Aufforderung von Paulus. Römer 12, Vers 1. Die Liebe sei ungeheuchelt, dabei seid solche, die im Geist brennend sind. Seid brennend im Geist. Das Wort brennend kommt von kochen. Unsere Liebe soll also wie sprudelnd heißes Wasser sein. Brennen wir so für den Herrn? Und bitte, es geht hier nicht um Überkochen, also um Überhitzung oder über ekstatische Zustände. Eine Dampfmaschine, die braucht eine richtig gute Hitze, damit sie volle Leistung bringen kann. Aber wenn sie überhitzt, dann verjagt es sie, oder? Das ist nicht gemeint. Also schön Vollgas, ja, aber nicht zu weit. Schließlich darf es nicht bei innerer Begeisterung bleiben, liebe Freunde, sondern, ich habe das mehrmals jetzt schon erwähnt, es muss immer das Handeln folgen. Wie sagt man so, aus dem Herz in die Hand, oder? Für den Herrn und damit verbunden natürlich auch für meinen Nächsten. Und das ist die dritte kraftvolle Auswirkung von ungeheuchelter Liebe. Römer 12, Vers 11 sagt diese Herbert Janssen Bibelübersetzung, dem Herrn Leibeigendienst leisten. Ja, das versteht heute aber gar niemand mehr, oder? Was ist damit gemeint? Schlachter sagt das einfach, dient dem Herrn. Der Punkt ist eben der, im Griechischen wird das Wort Duleo verwendet, das kommt von Dulos, von Sklave. Das heißt, der Herbert Janssen bringt eigentlich den Wortsinn präzise, bringt er das. Es ist also Erfüllung einer Sklavenpflicht. Es deutet, stets bereit zu sein, um seinem Herrn zu dienen. Für uns Kinder Gottes, aber nicht in einem sklavisch unterdrückten Sinn, wie damals die Sklaven ausgenützt und übel behandelt worden sind, sondern in einem glücklichen Abhängigkeitsverhältnis zu einem Meister, zu einem Herr, der uns kennt, der uns liebt, der das Beste mit uns vorhat und der für uns versprochen hat, zu sorgen bis zum letzten Tag. Das hat nichts mit Schinderei und Sklavendienst zu tun, sondern ist allergrößtes Privileg. Deshalb nutze deine Zeit, nutze deine Möglichkeiten, nutze deine Ressourcen und dies, wie immer erwähnt, leidenschaftlich, aber ohne Groll, ohne Grimm, ohne Verbittertheit, sondern mit allergrößter Liebe. Ungeheuchelte Liebe hat nämlich als viertens zuversichtliche Auswirkungen. Römer 12, Vers 12. In der Hoffnung sich freuen. Die Liebe sei ungeheuchelt, ja. Und dabei seid solche, die sich in der Hoffnung freuen. Seid fröhlich in der Hoffnung, sagt hier Schlachterbibel sehr kurz. Freude in der Hoffnung gründet sich natürlich auf den treuen Gott und auf seinem absolut zuverlässigen Wort. Und wie nennt Paulus Gott gerade im Römerbrief, Kapitel 15, Vers 13? Gott der Hoffnung. Er ist nicht ein Gott, so, ja, man weiß es nicht, Gott der Hoffnung. Mit großer, allergrößter Gewissheit dürfen wir an ihm festhalten, dass alles gut kommt. Hoffnung, Hoffnung. Seht ihr, Gott verzweifelt nie, weil er alles sieht, weil er alles weiß, weil er alles kann und weil er über allem steht. Gott versagt nie, weil seine Pläne perfekt sind. Deshalb gibt es bei ihm keine hoffnungslosen Fälle. Christen haben Hoffnung auf die Wiederkunft Jesu. Wir Christen haben Hoffnung auf die Auferstehung des Leibes. Und wir Christen haben Hoffnung, einmal bei dem Herrn zu sein in der Ewigkeit. Wir Christen sind die einzigsten Menschen mit reeller, nicht eingebildeter, mit reeller Hoffnung. Das Beste kommt zum Schluss. Das Beste kommt zum Schluss. Deshalb, ich glaube, Johannes Vogel hat das einmal gesagt, da war eine ältere Schwester, die wollte unbedingt einen Löffel auf das Grab gelegt haben, beziehungsweise auf ihren Sarg. Und dann auf die Nachfrage, wieso, dann sagte sie, ja, alle sollen wissen, das Beste kommt noch. Das Beste kommt noch, wenn man den Löffel abgibt, oder? Ja, da kommt der andere. Und natürlich gibt Gott uns jetzt schon Gnade für jeden Moment, jetzt schon Kraft für alle Versuchung und jetzt schon Mut für alle Anfechtungen und jetzt schon Zuversicht für alle ausweglosen Situationen. Und genau das führt zu einem weiteren Aspekt von kraftvollen, krassvollen Auswirkungen ungeheuchelter Liebe. Bei Bedrängnis Ausdauern bewahren. Also in Bedrängnis haltet stand. Das griechische Wort, das hier für Bedrängnis verwendet wird, stammt von einem Wortwurzel, das für quetschen oder zudrücken steht. Also wenn du gerade in so einer Zeit bist, wo du dich so eingepfercht fühlst, wo du unter Druck bist von allen Seiten vielleicht, dann ist das dein Wort. In Bedrängnis haltet stand. Es meint schwere äußere Verfolgung. Ich meine, wenn mich jetzt einer quetscht, das kommt von außen, das kommt nicht von innen. Das ist hier gemeint, erdrückende Lasten. Die fröhliche Hoffnung, sie hilft im geduldigen Ertragen. Und das wiederum führt ins Gebet. Das ist der dritte Aspekt von kraftvoller Auswirkung ungeheuchelter Liebe. Im Gebet seid beharrlich. Beharrlich meint beständig an einer Sache dranbleiben. Das ist keine krampfhafte Übung, sondern eine herrliche Möglichkeit, die Gegenwart Gottes zu suchen und dadurch Führung und Hilfe vom Allmächtigen zu erbeten. Nie sind wir Gott so nah wie im Gebet. Und wenn du nicht betest, dann verpasst du eigentlich das Allerbeste. Aber Hand aufs Herz, häufig beten wir erst dann, wenn alles andere nicht mehr hilft, oder? William MacDonald hat einmal gesagt, Gebet bringt Kraft in unser Leben und Frieden in unser Herz. Habt ihr das auch schon erlebt, dass ihr so richtig belastet und angefochten ins Gebet gegangen seid? Und dann habt ihr dem Herrn euer Herz ausgeschüttet und eure Anliegen mit Danksagung ihm dargebracht. Und auf einmal wurde es euch einfach wohl im Herzen. Ihr könnt das gar nicht erklären. Die Situation war noch dieselbe, ihr seid noch dasselbe. Derjenige oder dasjenige, das Mühe macht, ist immer noch da. Aber ihr habt Frieden im Herzen. Das ist einfach das Auswirkung Gottes im Gebet. Und vermutlich ist Gebet auch das Hilfsmittel, wenn wir in persönlichen Notlagen nicht mehr klarkommen und natürlich auch, wenn andere Geschwister in Not sind in der Gemeinde, dass wir für sie beten, für die Kranken, für die Schwerkranken, für die Angefochtenen beten, beten. Seid beharrlich im Gebet. Und das führt uns zum letzten Hauptpunkt. Das ist der fünfte Aspekt. Fürsorgerliche Auswirkungen. Fürsorgerliche Auswirkungen. Das hat ungeheuchelte Liebe. Guckt mal, Römer 12, Vers 13. An den Nöten der Heiligen nehmt Anteil. Ungeheuchelte Liebe ist also mehr als ein freundlicher Händedruck. Ja, mach's dann gut, gell, der Herr mit dir. Er nimmt Anteil an den notvollen Bedürftigkeiten der Heiligen. Wir Christen, wir halten zusammen. Und liebe Freunde, nicht Sozialhilfe hat Priorität, sondern Geschwisterhilfe. Geschwisterhilfe. Im konkreten Kontext des Römerbriefes lesen wir am Schluss von direkter Umsetzung dieser Aufforderung, wenn Paulus für die notleidende Gemeinde in Jerusalem nämlich eine finanzielle Gabe überbringen wird. Bedürftige Heilige gab es damals und die gibt es auch heute. Und ja, auch wenn man wenig besitzt, ist Unterstützung von Notleidenden immer in der einen oder anderen Form möglich. Es gibt viele Möglichkeiten, Anteil an den Nöten der Heiligen zu nehmen. Und ein konkretes Beispiel gibt Paulus mit der letzten fürsorgerlichen Auswirkung. Ihr seht, wie das alles miteinander zusammenhängt, die ungeheuchelte Liebe, was das alles für Auswirkungen hat. Und jetzt am Schluss haben wir in Römer 12, Vers 13 am Schluss vom Vers die Gastfreundschaft. Jaget nach, also übt willig Gastfreundschaft. Damals war Gastfreundschaft gegenüber reisenden Christen sehr, sehr wichtig. Zur Zeit der ersten Gemeinde gab es keine guten und günstigen Hotels, wie wir sie heute kennen. Ich meine, das Bellevue da vorne, euer Bundesratshotel, wo sie da die gefährlichen Sitzungen vor den Abstimmungen machen und so weiter. Oder es gibt ja auch einfachere Hotels, das Ibis Hotel, da auf der Alment und andere. Das gab es zur Zeit Jesu überhaupt nicht. Die wenigen Gaststuben waren für die oft mittellosen Reisebrüder unerschwinglich und zudem auch sehr, sehr gefährlich. Gastfreundschaft bedeutet wörtlich Liebe zu den Fremden. Und diese soll willig geleistet werden, das heißt freiwillig und nicht erst, wenn wir danach gefragt werden. Ich kenne Gemeinden, da gibt es Geschwister, die haben einfach ein besonderes Auge und eine Last für neue Leute. Und wenn da einer auftaucht, ein neuer, dann gehen sie zu dem hin und sagen, möchtest du heute bei mir Mittagessen? Fühlt man sich schon gerade willkommen, oder? Und es ist dann eben mehr als, ja, das ist aber schön, dass Sie heute hier sind, oder? Das ist mehr. Christen sollen wie ein schützender Hafen sein. Und dazu reicht eben auch eine kleine, einfache Wohnung. Und es geht dabei um eine sichere Unterkunft, sättigendes Essen und ein offenes Ohr. Das ist schon alles. Ja, das Christentum, hat jemand mal gesagt, ist eine Religion der offenen Hände, der offenen Herzen und der offenen Türen. Lieber Bruder, liebe Schwester, ungeheuchelte Liebe hat gewaltige Auswirkungen. Sie ist der Schlüssel für unsere Nachfolge und unseres Fruchtbringens in der eigenen Familie und darüber hinaus, in der Familie Gottes und darüber hinaus natürlich dann auch in der Umgebung, wo Gott dich hingestellt hat. Und es gibt keine Umstände, wo ungeheuchelte Liebe verhindern. Und damit komme ich zum Schluss und fasse den Abschnitt hier aus Römer 12 mit den passenden Worten des Apostel Johannes zusammen. Er sagt in 1. Johannes 3,18: Lasst uns nicht mit Worten leben, noch mit der Zunge, sondern in der Tat und Wahrheit. Und der Herr schenke es, dass wir in diesen 13 wichtigen Bereichen, also eigentlich in dieser Grundvoraussetzung plus den 12, wachsen dürfen, dass wir mehr darin den Herrn erkennen und uns selber und den Dienst am Nächsten, damit er geehrt, damit er verherrlicht wird. Amen. Ich möchte auch ein kurzes Gebet sprechen. Treuer Gott und Vater, ich danke dir für dein wunderbares Wort, wo so detailliert ist, so präzise, so ausführlich. Und Herr, vergib mir, vergib uns, wo wir so viel wissen, auch von dieser herrlichen Liebe und so wenig danach tun. Hilf, Herr, dass wir diese Liebe leben dürfen, dass wir uns selber in den Hintergrund stellen und die anderen in den Vordergrund. Und ja, hilf, dass wir dranbleiben, hilf, dass wir beharrlich bleiben, hilf, dass wir ausharren, bis dass du wiederkommst. Und gib doch einfach zum Wollen das Vollbringen. Ich danke dir dafür. Amen.